Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Nachdem Russland Krieg gegen die Ukraine führt, fragen sich viele, was können, was werden die westlichen Demokratien dem entgegensetzen. Inzwischen liegen die Listen mit Sanktionen vor, sowohl aus den USA als auch die der Europäischen Union. Was bewirken die Maßnahmen und was bewirken sie nicht? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf die Jahresbilanz des Chemiekonzerns BASF eingehen, ein Konzern, der an einer stabilen und bezahlbaren Energieversorgung interessiert ist, denn die Chemiebranche ist extrem energieintensiv. Außerdem haben wir wie jeden Freitag in dieser Sendung auch heute ein Firmenporträt im Programm und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. Zum Start fassen wir zunächst zusammen, was denn jetzt in den USA an weiteren Sanktionen gegen Russland beschlossen wurde. Unsere Washington-Korrespondentin Doris Simon hat für uns den Auftritt von US-Präsident Biden verfolgt.
Entschlossen kündigte der US-Präsident gestern die nächste Runde von Sanktionen gegen Russland an. Wladimir Putin habe sich ohne Grund für diesen Krieg entschieden. Er und sein Land würden nun die Konsequenzen tragen.
Putins Aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly, economically and strategically. We will make sure of that.
Putins Aggression gegen die Ukraine werde Russland teuer zu stehen kommen, wirtschaftlich und strategisch. Dafür werden wir sorgen, sagte Biden wörtlich. Die neuen US-Sanktionen nehmen 5 russische Banken ins Visier, darunter mit der Sberbank und der VTB, die 2 größten Finanzinstitute Russlands. Sie gehören beide dem russischen Staat. Zusammen halten die 5 Banken rund 80% der Vermögenswerte des russischen Bankensektors und wickeln normalerweise täglich Geschäfte in Höhe von mehreren 10 Milliarden Dollar ab. Ihnen wird nun der Zugang zum US-Finanzmarkt verwehrt und der Zugang zur US-Währung. Und weil die Verbündeten dieselben Sanktionen verhängen, bleiben Russland wenig Ausweichmöglichkeiten.
We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen to be part of the global economy.
Erschweren werden die Bankensanktionen aber auch ganz normale Geschäfte in Russland. Die Folgen für Russland seien weitgehender als ein Abschneiden des Landes vom internationalen Zahlungssystem SWIFT. Die USA ergriffen diese Maßnahme nicht, weil darüber keine Einigkeit mit den Europäern erzielt worden sei. Länder wie Deutschland, Österreich und Italien fürchten schwerwiegende Folgen für ihre Finanzwirtschaft. Dafür kommen US-Exportkontrollen für Hightech, auch sie durch entsprechende Maßnahmen europäischer und anderer Partner komplettiert. Die USA beschlossen auch weitreichende Beschränkungen für sensible US-Technologien, die außerhalb der USA mit US-Software oder US-Technologie hergestellt werden, etwa für Halbleiter, Telekommunikation, Verschlüsselungssicherheit, Laser und Navigation.
It'll strike a blow to their ability to continue to modernize their military. It'll degrade their aerospace industry.
Das werde die Modernisierung des russischen Militärs erschweren, erklärte der US-Präsident. Die russische Luft- und Raumfahrtindustrie treffen und die Werftenindustrie und Russlands Wettbewerbsfähigkeit insgesamt einschränken. Alle Strafmaßnahmen seien auf maximale, langfristige Wirkung angelegt, sagte Biden. Nun brauche es Zeit und Entschlossenheit. Der russische Präsident werde sich es recht ermuntert fühlen, weiterzumachen, wenn wir ihn jetzt nicht aufhielten, sagte Biden. Heute wurden auch weitere Mitglieder der russischen Elite mit Sanktionen belegt. Dafür verzichteten die Vereinigten Staaten auf Strafmaßnahmen gegen Präsident Putin persönlich. US-Präsident Biden behielt sie sich aber ausdrücklich vor. Der US-Präsident zeigte sich überzeugt, die Entscheidung des russischen Präsidenten, einen völlig ungerechtfertigten Krieg gegen die Ukraine vom Zaun zu brechen, werde am Ende Russland schwächen und den Rest der Welt stärken. Doch die Sorge ist groß in Washington, dass sich die russische Aggression nach der Ukraine auf das Baltikum richten könnte. Deshalb werden in den kommenden Tagen weitere 7.000 US-Soldaten nach Europa verlegt, nachdem zuvor bereits Truppenkontingente in den baltischen Staaten, in Polen und in Rumänien verstärkt worden waren, ausgerüstet mit Panzern, Hubschraubern und Kampfflugzeugen zur Überwachung des Luftraums über der NATO-Ostflanke. Präsident Biden wiederholte gestern, dass er keine Truppen in den Krieg in die Ukraine schicken werde.
Soweit Doris Simon mit dem Blick auf die US-Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine. Diese Beschlüsse aus den USA ergänzt um die Sanktionen aus Europa. Wie sehr wirken sie auf den Finanzmärkten nach dem heftigen Schock gestern? Mit dieser Frage begrüße ich in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main Dorothee Holz zum Blick auf das Geschehen dort bisher. Schauen wir, Frau Holz, zunächst auf den Aktienmarkt, der ja gestern deutlich nachgegeben hatte. Wie ist die Lage aktuell?
Tja, nach Schock sieht es hier nicht mehr aus. Der DAX steigt recht kräftig um 1,8% auf 14.299 Punkte. Damit ist der gestrige Verlust allerdings noch nicht ausgeglichen. Und von diesen Kursgewinnen darf man sich auch nicht täuschen lassen. Das steht hier alles doch auf wackeligen Beinen. Jede neue Eskalation kann das Bild natürlich wieder verändern. Aber worauf die Märkte klar spekulieren, dass die EZB wegen der Risiken für die Konjunktur die Füße weiter stillhält, dass den Währungshütern trotz hoher Inflation, es werden ja schon Raten von 6% genannt, die Hände gebunden sind. Aber ein weiterer Grund für die Erholung ist, dass weder Washington noch die EU bei den geplanten Sanktionen offenbar alle Optionen gezogen haben. Darüber will ich jetzt mit Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sprechen. Herr Krämer, schön, dass Sie wieder da sind. Wir setzen nämlich unser Gespräch, das wir am Dienstag begonnen haben, fort. Als es ja auch schon hier ziemlich rappelte, am Dienstag sprachen Sie von einem mulmigen Gefühl. Seit gestern hat sich die Welt fundamental verändert. Wie ist Ihre Gefühlslage jetzt?
Ja, ich bin traurig, wenn ich sehe, was in der Ukraine passiert. Das ist ja ein unfassbares Leid, ein erster großer Krieg in Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, schlimm.
Die Sanktionen sind abgestimmt, wenn man das hört, was aus Washington eben berichtet wurde. Washington will vor allem den russischen Finanzsektor treffen. 5 russische Banken sollen vom US-Finanzsystem ausgeschlossen werden. Warum nur 5? Und was heißt das konkret?
Ja, also in der Tat sind es nur 5, eben nicht alle. Und offensichtlich will die westliche Welt sich die Möglichkeit behalten, weiter Zahlungen zu leisten an Russland. Und es kam ja vor allen Dingen von Seiten der Europäer, das wurde ja gestern auch in der Pressekonferenz in den USA bei Biden deutlich, denn die Europäer hängen ab von russischem Gas und sie möchten ja die Möglichkeit haben, dieses russische Gas auch weiter per Überweisung zu bezahlen. Denn niemand möchte mit dem Geldkoffer, mit Bargeld nach Moskau reisen.
Aber damit finanziert man auch einen Krieg.
Ja, das ist vermutlich so. Aber die Alternative wäre ja, dass die Europäer von sich aus sagen, wir kaufen kein russisches Gas mehr ab, keine russische Energie. Die Folge könnte dann sein, eine Energiekrise hier bei uns in Europa. Und das könnte einhergehen mit einer Rezession. Also wir würden uns natürlich dann wirtschaftlich auch ins eigene Fleisch schneiden.
Das ist ja überhaupt die Frage, was bewirken die Sanktionen? Die Banken sollen vom US-Finanzmarkt und Geschäften in US-Dollar abgeschnitten werden, ebenso vom europäischen. Sie werden aber nicht müde zu betonen, dass Russland sich sehr unabhängig gemacht hat in den letzten Jahren. Russland sitzt auf riesigen Dollarreserven.
Ja gut, diese Dollarreserven kann Russland ja nicht verwenden, wenn seine Banken keine Zahlungen mehr in Dollar tätigen dürfen, zumindest die großen nicht mehr. Aber wichtig ist, dass Russland Leistungsbilanzüberschüsse erzielt im Außenhandel und von daher sind sie nicht abhängig davon, sich permanent im Westen zu verschulden. Und das gibt ihnen doch eine sehr große Unabhängigkeit. Also kurzfristig werden diese Sanktionen Putin nicht beeinflussen. Die Sanktionen zielen auf die lange Sicht und sollen die Wirtschaft mit Blick auf viele Jahre schwächen und damit auch das Potenzial, weiter so aggressiv zu rüsten.
Der Dreh- und Angelpunkt und der Elefant im Raum sozusagen ist SWIFT. Es gilt als schärfstes Schwert, der Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem. Auch hier zunächst eine kurze Einordnung. Welche Folgen hätte das?
Ja, also SWIFT ist kein Zahlungsverkehrssystem, sondern es ist ein Kommunikationssystem, was verwendet wird, um kodiert, das heißt einfach und effizient, Zahlungen abzuwickeln. Die Europäer wollten offensichtlich auch nicht SWIFT abschalten, denn dann wäre es zwar immer noch möglich gewesen, einzelne Zahlungen mit nicht sanktionierten russischen Banken abzuwickeln, aber das wäre dann ja altmodisch. Man müsste das per Telex, Fax oder so machen und das ist extrem ineffizient, den Zahlungsverkehr damit abzuwickeln. Und deshalb hat man wohl Russland drin gelassen in dem SWIFT-System.
Aber muss man nicht Russland ausschließen?
Ja, nochmal, das ist dieselbe Frage wie davor. Wenn Sie Russland natürlich, also ich bin völlig bei Ihnen, ich verurteile das auch moralisch, was Russland tut, ich bin entsetzt darüber. Aber wenn man SWIFT abschaltet für Russland, wenn man alle Banken sanktionieren würde, dann würde halt kein Zahlungsverkehr mehr funktionieren und dann könnten wir unser Gas nicht bezahlen, beziehungsweise nur noch mit dem Bargeldkoffer. Das wollen die Europäer auch nicht.
Ich höre aus allem raus, Russland sitzt am längeren Hebel und alle Sanktionen, die aus dem Westen beschlossen werden, sind nicht mehr als Nadelstiche.
Das stimmt nicht. Kurzfristig sind sie Nadelstiche. Aber Sie müssen ja sehen, selbst die relativ moderaten Sanktionen des Westens nach der Krim-Annexion 2014 haben ein Klima geschaffen, in dem westliche Unternehmen kaum noch in Russland Geschäfte machen. Aber die russische Wirtschaft braucht ja westliche Unternehmen, um sich zu entwickeln, jenseits des Energiesektors. Und wir sehen seit der Krim-Annexion, seit den Sanktionen, die moderat waren, dass die russische Wirtschaft gemessen am Pro-Kopf-Einkommen zurückfällt. Und mit den scharfen Exportsanktionen, die ja dann auch Hightech-Güter betreffen, die nicht mehr nach Russland geliefert werden können, wird Russland in den nächsten Jahren wirtschaftlich weiter absteigen.
Aber kurzfristig hindert es Putin nicht daran, sein Werk zu vollenden, in Anführungszeichen.
Richtig, aber das erwartet auch keiner. Das kam auch gestern bei Biden rüber.
Ich danke Ihnen herzlich. Das war Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, soweit eine Einschätzung zu den Sanktionen von EU und USA gegen Russland und die Folgen für Wirtschaft und Finanzmärkte. Angesichts der Reaktionen und der Lage auf dem Aktienmarkt, Frau Holz, was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Staatsanleihen stehen unter Druck heute. Die Umlaufrendite steigt um 3 Basispunkte auf 0,03%. Gold hat doch kräftig federn gelassen, ist gegenüber dem ersten Fixing gestern um $64 gesunken auf $1,904.
Die deutsche Wirtschaft steht, was die Wirtschaftsleistung betrifft, etwas besser da als zunächst gedacht im vierten Quartal und damit im Gesamtjahr. Findet das irgendwie Widerhall beim Euro?
Etwas, der Euro immerhin bei $1,12, aber natürlich steigen die Risiken für die Wirtschaft durch die Ukraine-Krise.
Und da ja derzeit viel über Energie geredet wird, was tut sich bei den Energiepreisen?
Die gingen zunächst runter um 1%, steigen jetzt wieder. Brentöl kostet $99.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Der Chemiekonzern BASF hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt und am Vormittag auch erläutert. Da wurde auch der Blick nach vorne gerichtet und auf Klippen bzw. Sorgen hingewiesen. BASF ist Branchenprimus, einer Branche, die viel Energie verbraucht. Und schon im Herbst hatte der Konzern mitgeteilt, dass er viel Geld, mehrere 100 Millionen Euro zusätzlich bezahlen musste, aufgrund höherer Erdgaspreise. Was zum Thema Erdgas, Energie gesagt wurde, natürlich wie die Jahresbilanz überhaupt ausfiel. Einzelheiten dazu von Brigitte Scholtes.
Es falle schwer, nach gestern zur Tagesordnung überzugehen, meinte BASF-Chef Martin Brudermüller zum Auftakt der virtuellen Bilanzpressekonferenz nach einem bitteren Tag, der das Ende des Friedens in Europa markiere.
Wir sind entsetzt über diesen Angriff und sehen die weitere Entwicklung mit großer Sorge. Und wir alle denken in diesem Moment an die Menschen in der Ukraine, die um ihr Leben und ihre Zukunft fürchten müssen.
Doch der Chemiekonzern hatte zur Bilanzvorstellung geladen und der Rückblick war dann auch weitgehend erfreulich. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen wurde gegenüber dem ersten Pandemiejahr 2020 mehr als verdoppelt auf 7,8 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um ein Drittel auf fast 79 Milliarden Euro. Doch schon im vierten Quartal zeichnete sich ab, dass das laufende Jahr nicht so einfach werden würde. Denn im Dezember erreichten die Erdgaspreise ein Allzeithoch. Das belastete BASF im Gesamtjahr mit 1,5 Milliarden Euro, davon allein im vierten Quartal mit 0,8 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit weniger Umsatz und Ergebnis als im Vorjahr. Das Jahr habe zwar stark begonnen, aber mit dem Krieg in der Ukraine sei es vermessen, die Auswirkungen abzuschätzen, sagte Brudermüller.
Ich glaube auch aufgrund der Fundamentaldaten, dass es jetzt nicht alles komplett nicht mehr gilt. Wenn die Realeinkommen stärker belastet werden, weil zum Beispiel die Energiepreise dauerhaft hoch bleiben und Leute vorsichtiger werden beim Konsum, dann kann das natürlich dazu führen, dass Chemiemärkte ein kleines bisschen niedriger ausfällt. Aber ich glaube, das ist wirklich noch zu früh. Bis gestern muss man eigentlich sagen, starkes Geschäft und der Blick nach vorne unterstreicht das eigentlich auch.
Die Preise will das Unternehmen aber wegen der hohen Rohstoff- und Energiepreise weiter erhöhen. Die Aktionäre sollen mit 3,40 Euro 10 Cent mehr Dividende erhalten als für 2020. Die aktuelle Entwicklung bestätigt die Ludwigshafener auch in ihrer Entscheidung, weg von fossilen Energien zu kommen, sagte der BASF-Chef.
Wir haben natürlich allergrößtes Interesse, diesen Weg jetzt nach vorne dann vielleicht sogar auch nochmal beschleunigen zu können, was dann volkswirtschaftlich auch dann dazu führt, dass man die Abhängigkeit vom Erdgas und damit von den fossilen Trägern dann nochmal reduzieren können. Und ich sehe uns eigentlich da auf einem guten Weg bisher und ich sehe auch das Ziel jetzt nicht gefährdet. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass die Unterstützung pragmatisch aus der Politik noch mal uns dabei helfen wird.
BASF ist derzeit noch zu gut 2/3 an dem Öl- und Gasunternehmen Wintershaldea beteiligt, einer der Geldgeber der vorläufig gestoppten russischen Gaspipeline Nord Stream 2. Er gehe davon aus, dass das Darlehen zurückgezahlt werde, sagte dessen Aufsichtsratschef, BASF-Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel. Wintershaldea sei zudem nicht von Sanktionen betroffen, versicherte er. Eigentlich wollte BASF die Tochter schon im vergangenen Sommer an die Börse bringen. Das aber verhinderte der andere Anteilseigner, die russische Letter One. Man werde den IPO, also den Börsengang, notfalls aber auch gegen dessen Willen verfolgen, sagte Engel.
Insgesamt ist unser Ziel natürlich nicht, irgendwas mit rechtlichen Mitteln durchzusetzen, sondern partnerschaftlich und in der Diskussion mit dem Partner. Und da werden wir sehen, wo wir da hinkommen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, ab 2023 dann einen sogenannten Unilateral IPO zu machen, also einen einseitigen IPO. Und das ist eine Option, die wir als BASF haben.
Finanzchef Hans-Ulrich Engel im Beitrag von Brigitte Scholtes über die Jahresbilanz von BASF. Und wir kommen zum Firmenporträt. Die Straßenblockaden von Lkw-Fahrern in Brüssel oder in Ottawa beispielsweise haben die Spediteure verstärkt ins Blickfeld rücken lassen. Grund für uns mal ein US-Transportunternehmen vorzustellen. 1935 wurde der erste Lastwagen gekauft. Inzwischen ist Schneider National ein Großspediteur in den USA. Orange ist die Farbe des Unternehmens und damit auch die Farbe der Fahrzeugflotte. Bewusst gewählt, denn Orange fällt auf. Was noch an dem Unternehmen auffällt, mehr dazu von Heike Wipper führt.
Die Ausbildung sei sehr umfassend. So preist dieser Werbespot die dreiwöchigen Lkw-Fahrkurse von Schneider National an und behauptet, sie seien die besten in der Branche. Mit 900 Zugmaschinen und 37.000 Anhängern ist Schneider National einer der größten Konzerne in der 300 Milliarden Dollar schweren Transportbranche für Komplettladungen in den USA. Über 10.000 Trucker fahren täglich 150 Millionen Kilometer. Das ist so weit wie von hier bis zur Sonne. Von Wagenteilen bis zu Toilettenpapier liefern sie alles in riesige Lagerhallen von rund 8.500 Kunden wie Walmart und General Motors, so schnell wie nur möglich. Die Covid-Krise hat Schneider gut getan. Aufgrund erhöhter Nachfrage und besserer Bezahlung seiner Dienste erwirtschaftet der Konzern derzeit Rekordgewinne. Firmenleiter Mark Rourke warnt aber vor Engpässen in der Lieferkette. Es sei ein arbeitsreicher Auftakt in das neue Jahr. Unzureichende Ressourcen, wie ein Mangel an Berufsfahrern und Lager- und Wartungstechnikern, seien eine Herausforderung für die Branche, sagte der 55-Jährige kürzlich auf einer Quartalskonferenz. Er trat vor 35 Jahren in das Unternehmen aus Wisconsin ein und wechselte vor 4 Jahren in den Chefposten. Er hat geschlossene Fahrschulen seiner Firma wieder eröffnet, um neue Trucker zu gewinnen. Und die Zahl der Lkw-Fahrer, die Transporte für feste Kunden übernehmen, im Vergleich zum Vorjahr um 2000 erhöht. Aus gutem Grund. Das Unternehmen habe dieses Jahr bereits mehrere hundert Neugeschäfte dazugewonnen, sagte er. Das sind gute Nachrichten für Schneider National, ein Konzern mit einem Jahresumsatz von 5,6 Milliarden Dollar. Doch die Fahrer, die Schneider und seine Konkurrenz so schnell wie möglich hinter das Steuer setzen, gelten laut Los Angeles Times als die auf schlimmste Art missbrauchten Arbeitskräfte in den USA. Das scheint sich auch nicht schnell zu ändern. So liegt die Fluktuationsrate für Trucker in großen Langstreckentransportunternehmen wie Schneider laut US-Verkehrsministerium bei über sage und schreibe 90%. Das heißt, fast alle Trucker müssen innerhalb eines Jahres ersetzt werden. Zwar hat Schneider schon vor 2 Jahren die Löhne für seine Trucker erhöht, doch Steve Viselli, ein Soziologieprofessor und Trucking-Experte an der Universität von Pennsylvania, deutet auf ein grundsätzliches Problem in der Branche. Als Trucker wird man nur für die Kilometer bezahlt, die man fährt, nicht für die Warte- oder End- und Beladungszeiten. Außerdem schlafen Fahrer oft in ihren Trucks. Diese miesen Bedingungen sind verantwortlich für den Fahrermangel. Und er warnt, Die Branche beschwert sich schon seit vielen Jahren über den Fahrermangel. Das tut sie aber auch, um strengere Regulierungen zu vermeiden oder Hilfe von der Regierung zu bekommen. Wenn Kalifornien strengere Gewichtsobergrenzen für LKWs einführen will, dann warnt sie vor dem Fahrermangel. Wenn sie mehr öffentliche Zuschüsse für ihre Fahrschulen haben will, dann verweist sie auch auf den Fahrermangel. Schneider sieht das anders. Wer einen sicheren Arbeitsplatz suche, solle Trucker werden, denn das Frachtvolumen werde sich in den USA bis 2029 um 35% erhöhen. Und Trucker könnten die Freiheit der offenen Straße genießen, heißt es in den Werbebroschüren des Unternehmens. In Kanada hat die Polizei inzwischen die Trucker-Blockade einer der wichtigsten Grenzbrücken zwischen Kanada und den USA aufgelöst. Seit Wochen hielten Tausende von Menschen die Welt mit ihren Protesten gegen neue Impfvorschriften für Trucker in Atem. Überraschenderweise hatte Schneider National schon kurz vor der Einführung der Impfpflicht beschlossen, seine Transportabteilung in Kanada zu schließen. 150 Mitarbeiter, darunter viele Trucker, sind von der traurigen Entscheidung betroffen. Dennoch, nur wenige Trucker haben sich an der Blockade beteiligt. Während sich Sicherheitskräfte in Washington auf eine mögliche sogenannte Trucker-Blockade zur Regierungserklärung von US-Präsident Joe Biden am 1. März vorbereiten, eröffnet Schneider National neue Einkommensquellen. So bringt das 87 Jahre alte Unternehmen immer mehr Fracht in Partnerschaft mit Bahn oder Schiff an ihre Zielorte, um Staus auf Straßen und Grenzübergängen zu vermeiden. Zugleich investiert es in LKWs, die ohne Fahrer auskommen. Too Simple zum Beispiel, ein Startup in San Diego, an dem auch Traton, die Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen, beteiligt ist. So bereitet sich die Branche auf die Zukunft vor. Es wird noch Jahre dauern, bis die neuen LKWs eingesetzt werden können. Und selbst dann werden Trucker für Aufgaben wie die Be- und Entladung der Trucks und ihre Wartung gebraucht. Aber die Algorithmen in den autonomen LKWs brauchen weder Löhne noch Impfungen oder gar Pausen. Sie beschweren sich nicht. Und sie fahren so lange, bis der Sprit oder die Batterien alle sind.
Soweit das Firmenporträt und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Der russische Angriff auf die Ukraine ist hier zentrales Thema.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt: Wer die Märkte in den vergangenen Wochen eng verfolgt hat, bekam die Nervosität deutlich zu spüren. Die Gefahr war seit Wochen überdeutlich, aber so richtig hat niemand damit gerechnet, dass der russische Präsident Putin ernst machen würde. Nun ist es doch passiert. Die weltweit heftigen Marktreaktionen sind ein Spiegel dieser Verblüffung. Die Abwärtsbewegung wird womöglich auch noch etwas anhalten. Sie wird aber der Ausgangspunkt für eine Erholung sein. Bis dahin gilt es, die Nerven zu behalten, auch wenn es schwerfällt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden sich erst mit Verzögerung bemerkbar machen, meint das Handelsblatt aus Düsseldorf. Eine Schlüsselrolle spielt Energie. Wenn sie noch teurer wird, schädigt das viele Unternehmen und nimmt zugleich den Verbrauchern Kaufkraft. Und die deutsche Wirtschaft hat traditionell gute Geschäfte mit Russland gemacht. Die Investoren dürften daher besonders gegenüber Euro und DAX vorsichtig bleiben. Anleger sollten nicht so sehr darauf hoffen, dass die Notenbanken ihnen helfen. Vielleicht ziehen Fed, EZB und andere Zentralbanken die geldpolitischen Zügel jetzt etwas vorsichtiger an, aber letztlich steigt die Gefahr, dass über den Energiesektor die Inflation noch stärker und noch länger angetrieben wird. Die Dithmarscher Landeszeitung aus Heide nimmt die wirtschaftlichen Interessen Putins in den Blick. Wenn Putin sich die Ukraine erst einmal einverleibt hat, die humanitäre Hilfe durch den Westen aufgebaut ist, dann wird sich die Lage beruhigen und der Handel mit den gashungrigen Industrienationen schon weitergehen. Das könnte seine strategische Überlegung sein. Wegen der Eindimensionalität der russischen Wirtschaft liegen nun große Hoffnungen auf wirtschaftlichen Sanktionen. Eine Illusion. So floss bislang zwar das meiste Geld für Gas und Öl aus dem Westen an die Wolga, doch exportiert Russland viele Millionen Kubikmeter Gas täglich nach China, Tendenz steigend. Insofern ist es fraglich, wie sehr ein Gas- oder Ölembargo Putin trifft, wenn er das ebenfalls energiehungrige China beliefern kann. Für die Börsenzeitung steht fest: Sollen Sanktionen Russlands Präsidenten zu einem Kurswechsel bewegen, ist eine Verständigung auch mit Peking unerlässlich. Das illustriert, wie tief Europa wirtschaftspolitisch im Dilemma steckt. Europas Staaten, allen voran Deutschland, haben sich in heikle Abhängigkeiten manövriert.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über die russische Gemeinde in Berlin. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.